Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein bisschen früher als gewohnt, dafür aber auch ein bisschen länger. Mit Michael Köhler. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. Zwei Gedenktage interessieren uns unter anderem hier neben den klassischen Künsten. Das ist nämlich einmal der Volkstrauertag und auch der Tag des inhaftierten Schriftstellers. Und damit wollen wir beginnen, denn das freie Wort ist nach wie vor bedroht. In weiten Teilen der Welt, ob in Uganda, Iran oder chinesischen Teilrepubliken, müssen Schriftsteller und Journalisten durchaus fürchten, in Umerziehungslager gesteckt zu werden oder grundlos verhaftet zu werden. Heute ist Tag des inhaftierten Schriftstellers. Darüber wollen wir sprechen. Zuvor aber über ein ganz konkretes Schicksal, von einem ganz konkreten Schicksal hören. Über die uigurische Dichterin Chimengül Awut berichtet jetzt Ruth Kirchner.
Chimengül Awut hat bis 2018 bei einem staatlichen chinesischen Verlag in Kashgar gearbeitet, der alten Oasenstadt ganz im Westen der Region Xinjiang an der Grenze zu Zentralasien. Sie hat dort nicht nur Bücher herausgegeben, sondern selbst auch geschrieben, vor allem Gedichte. Sie ist wirklich sehr bekannt, sagt Kaiser Özun, Präsident des uigurischen PEN, der in Schweden im Exil lebt. Sie hat mit etwa 14 angefangen, Gedichte zu schreiben. Die heute 47-Jährige stammt aus Kashgar und hat dort auch studiert. Anfangs wurde Chimengül Awut für ihre Gedichte noch von der chinesischen Regierung gefeiert, als eine der 10 wichtigsten Schriftstellerinnen in Xinjiang. 2008 erhielt sie einen Literaturpreis für Minderheiten. Doch im Sommer 2018 wurde Awut zusammen mit einem Dutzend weiterer Mitarbeiter des Verlages laut Medienberichten festgenommen und in eines der berüchtigten Umerziehungslager in der Region gebracht, ohne Anklage, ohne Gerichtsverfahren. Seitdem weiß niemand, wie es ihr geht, sagt Özun. Ich möchte wissen, ob sie noch lebt, ob sie noch im Lager ist oder freigelassen wurde. Wir haben keinerlei Informationen. Ihr vermeintliches Verbrechen, die Herausgabe eines uigurischen Romans Altun Kesh, auf Deutsch Die goldenen Schuhe von Halida Israel, die offenbar ebenfalls in einem Lager verschwand. In diesen Lagern sollen Angehörige der ethnischen Minderheiten in Xinjiang, darunter die Uiguren, auf die Linie der Kommunistischen Partei Chinas eingeschworen werden. China hat die Existenz der Lager lange bestritten, sie dann euphemistisch als Ausbildungszentren bezeichnet und als Teil des Kampfes gegen Extremismus und Terrorismus. Aber nach Berichten von Menschen, die dort inhaftiert waren, und nach Recherchen diverser Medien und Menschenrechtsgruppen haben die Lager mit Ausbildung wenig zu tun. Sie sind von Stacheldraht umgeben, politische Indoktrination, Zwang und Gewalt gehören zum Alltag. Rund 1 Million Uiguren waren zeitweise inhaftiert, heißt es, darunter hunderte uigurische Schriftsteller, Intellektuelle und Künstler. Chimengül Awut hat ihr Schicksal möglicherweise geahnt. Einen Tag vor ihrer Verhaftung postete sie im Internet ein kurzes Gedicht an ihren Sohn. Weine nicht, mein Sohn, die Welt wird für dich weinen.
Zum Tag des inhaftierten Schriftstellers war das ein Beitrag von Ruth Kirchner und wir bleiben bei dem Thema. Die Schriftstellervereinigung PEN. Sie erinnert daran jährlich, um auf das Schicksal von zu Unrecht inhaftierten, verfolgten Schriftstellern, Journalisten, Verlegerinnen, Bloggern auf der ganzen Welt hinzuweisen. Und um diejenigen zu erinnern, die getötet wurden, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben. Jedes Jahr werden einige ausgewählte Fälle hervorgehoben, die beispielhaft für Repressionen stehen, denn sie ausgesetzt sind. Der Schriftsteller Heinrich Peukmann ist Generalsekretär des PEN-Zentrums Deutschland. Ich habe mit ihm gesprochen. Wir haben gerade von Chimengül Awut, der uigurischen Dichterin, gehört, die in einem Lager verschwand. Ist das so ein typisches Beispiel?
Ja, das kann man durchaus sagen. Das ist durchaus typisch. Also unsere verfolgten Schriftsteller, die werden irgendwann verhaftet, werden aus ihrer Wohnung geholt. Manchmal ohne Anzeige, ohne gerichtliche Weiterverfolgung, einfach ins Gefängnis gesteckt und darben da. Und das passt durchaus. Also das ist nicht ganz falsch, sondern es ist eigentlich mehr die Regel.
Sie machen jedes Jahr aufmerksam auf vereinzelte Fälle. Welche sind das dieses Jahr, Herr Peukmann?
Ja, dieses Jahr ist, wir suchen immer welche aus, damit das konkret wird, damit man sich da was vorstellen kann. Osman Kavala ist Türke, das ist ein Mäzen, der fördert kritische Kultur, kritische Literatur, das gefällt dem türkischen Staatspräsidenten überhaupt nicht. Und der sitzt jetzt schon seit einiger Zeit im Gefängnis und soll jetzt insgesamt lebenslänglich bekommen. Das ist die Strafe, die ihm droht. Dann gibt es Ruki Rabashaya, das ist einer aus Uganda. Der hat sich auch erlaubt, Kritik zu üben an der ugandischen Regierung. Museveni heißt der Diktator da. Und der ist natürlich empört, weil der macht ja alles richtig seit 32 Jahren. Und der steht jetzt auch unter Anklage und muss sich einmal in der Woche bei der Behörde melden. Da muss er 250 Kilometer fahren, um da hinzukommen. Also solche Beispiele haben wir. Gibt vielleicht noch einen, den man ganz gut darstellen kann, weil da ist es relativ gut ausgegangen. Eno Meyomess aus Kamerun, der hat gegen den Diktator in Kamerun kandidieren wollen als Präsident. Das konnte der Biya, heißt der, gar nicht verstehen, dass man das machen kann. Und Eno ist dann verhaftet worden, ins Gefängnis gesetzt worden, Dunkelhaft und Isolationshaft. Und das monatelang, einfach weil der Kritik geübt hat und weil er Präsident werden wollte. Ein ganz bekannter Schriftsteller, Lyriker, Romanautor in Kamerun. Den haben wir rausgeholt, den haben wir rausgekriegt. Der lebt inzwischen in Deutschland und der steckt in unserem Programm Writers in Exile. Der PEN betreut 12 verfolgte Schriftsteller hier in Deutschland und da hat Eno auch dazu gehört. Jetzt lebt er von der Literatur hoffentlich gut in Darmstadt.
Die Beispiele, die Sie genannt haben, zeigen ja, das Problem ist nicht beschränkt auf irgendwelche asiatischen Regime, sondern das ist im Grunde über die ganze Welt verteilt, oder?
Das ist auch ganz nah an uns heran, bei uns. Also man denkt ja immer, das ist weit entfernt. Afrika, China, Türkei wird auch mal noch relativ weit denken. Aber Lyra McKee, eine nordirische Journalistin, ist letztes Jahr erschossen worden, weil die in diesen Kämpfen zwischen den Protestanten und Katholiken da irgendwie zwischengeraten ist. Oder Jan Kuciak, Slowakei, der hat die Korruption zwischen Regierung und den Oligarchen auf dem Schirm gehabt und wollte darüber schreiben. Der ist brutal erschossen worden. Und weil seine Freundin gerade dabei war, haben sie die auch noch mit erschossen. Oder Daphne Galizia, Malta, die ist mit der Autobombe hochgegangen. Das ist auch direkt vor unserer Haustür. Das darf man nicht so weit entfernt nur verstehen, sondern man muss sehen, da sind Dinge, die berühren einen irgendwie schon von der Nähe her.
Naive Kinderfrage. Was kann man denn überhaupt tun?
Ja, also es ist auch eine interessante Geschichte. Diese Diktatoren und Autokraten, die machen alles, was sie wollen. Aber sie wollen dabei nicht ertappt werden. Das ist ihnen unangenehm, wenn man mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, der hat das gemacht. Und der PEN schafft Öffentlichkeit. Und der PEN sagt, das ist da und da gelaufen und das läuft da und da. Das ist ihnen unangenehm. Und bei Eno war es so, der saß im Gefängnis und dem haben wir einen Laptop geschickt. Der PEN hat da einen Laptop gespendet, weil der einfach gar nichts mehr schreiben konnte. Und da hat der Gefängnisdirektor offensichtlich gemerkt, oh, da ist aber eine bekannte Organisation im Hintergrund. Und da ist der vorsichtig geworden und da sind die anderen auch vorsichtig geworden. Dann mit Diplomatie und so weiter ist er dann rausgekommen. Das war eine gute Geschichte. Also einer der Fälle, an den ich jetzt denke, Erich Arellana Bautista, Kolumbien, dessen Mutter ist schon ermordet worden. Und der versucht sich da in Kolumbien durchzuschlagen, nachdem er 2 Jahre in unserem Writers in Exile Programm war.
Ja, das ist genau der Punkt, den ich abschließend mit Ihnen besprechen wollte. Wenn ich es richtig erinnere, war es Kulturstaatsminister Naumann, Michael Naumann, der Erste, der dieses Programm aufgelegt hat. Sehr wortmächtig und doch eindrucksvoll. Gleichwohl, sage ich jetzt mal etwas zurückhaltend, war das nicht großartig mit Geld hinterlegt. Aber es ist ein Programm. Hilft das wirklich, die Leute für ein Jahr rauszuholen und dann ihrem Schicksal zu überlassen? Klären Sie mich mal auf.
Also das hilft schon. Erstmal ist es jetzt, dass Frau Grütters, das Bundesministerium für Kultur, Nachfolge, die helfen uns, die geben uns Geld. Wir haben 12 Wohnungen, neuerdings auch welche in meinem Einzugsgebiet. Da war ich ein bisschen aktiv mit den KM und Dortmund, 2 verfolgte Schriftsteller. Das hilft. Erstmal nehmen wir sie raus aus dieser bedrohlichen Lage und dann bleiben auch manche hier, denen fassen die Fuß, dann schaffen die es literarisch, sich zu etablieren und dann ist das gut. Bei manchen klappt das nicht und dann gehen die dann auch zurück, manchmal auch freiwillig nach dem Motto, ich werde in dem Land gebraucht. Aber insgesamt die Caselist, sage ich mal, der verfolgten Schriftsteller 212 und wir haben 12 im Programm, denen wir helfen. Das ist schon mal, sagen wir mal, nicht, das ist nicht übermäßig viel, aber ein bisschen ist es doch, kann man sagen.
Sagt Heinrich Pörkmann, der Generalsekretär der Schriftstellervereinigung PEN, zum Tag des inhaftierten Schriftstellers. Kunsthaus Zürich, Im Herzen wild, Schweizer Romantik von Füssli bis Böcklin. So klingt das, ganz sachlich. Aber ans Herz soll's gehen, die Malerei. Denn Johann Heinrich Füssli, der literaturbesessene Maler des 18. Jahrhunderts, der steht für Schauerromantik und Malerei der dunklen Ahnungen. Shakespeares Sommernachtstraum, die erotisch-somnambulen Wünsche und Ängste etwa, die hat er in Öl auf Leinwand gebannt wie kein anderer. Romantik verbindet man sonst ja eher nicht ganz so sehr mit der Schweiz, hier soll das aber anders sein. Eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich will zeigen, dass das nämlich ganz anders war. Die Schweizer Künstler haben zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Natur als Sehnsuchtsort entdeckt, zu ihrem Thema gemacht. Der Beitrag der Schweiz zur europäischen Landschaftsmalerei wird jetzt in Zürich unter diesem vielversprechenden Titel »Im Herzen wild – Die Romantik in der Schweiz« ausgestellt. Die Türen weit, denn die Museen offen. Aus Zürich, Christian Gampert.
Der düstere Beginn dieser Ausstellung wird bestritten von Johann Heinrich Füssli. Die Albträume eines wilden Schweizers, der Ende des 18. Jahrhunderts die Nachtseite der Romantik schon vorwegnimmt und der dann in London reüssierte. Füssli hatte in der Schweizer Landschaftsmalerei einen Bruder im Geiste. Kaspar Wolf malte als Proto-Romantiker ebenfalls schon in den 1770er Jahren Teufelsbrücken und Blitzeinschläge im Gebirge. Da war die Helligkeit der Aufklärung auch malerisch schon von dunklen Kräften besiegt und das bedrohliche Gebirge bildete auch Seelenzustände ab. Wolf stammte aus Muri bei Zürich, arbeitete aber immer wieder in Paris und in Deutschland. Das war das Schicksal der Schweizer Künstler. Weil es dort auch Anfang des 19. Jahrhunderts keine Akademien gab, musste man zur Ausbildung ins Ausland.
Oft ist ja die Schweiz mit dem Sturm und Drang in Verbindung gebracht worden, weniger eben mit der Romantik. Und dennoch gibt es zahlreiche Positionen, nicht zuletzt, weil viele dieser Schweizer Künstler an die ausländischen Akademien gegangen sind und dort Netzwerke gegründet haben.
Sagt Kurator Jonas Bayer, der eine ungemein dichte und beziehungsreiche Schau zusammengestellt hat. Einerseits ist diese Alpenmalerei ein Schweizer Phänomen. Künstler mit Aufenthalten in Wien, Dresden oder Paris malten die als zu eng empfundene Heimat, als landschaftliches Schreckensszenario oder als majestätische, quasi transzendente Erfahrung, wobei sie nicht wenig von den sogenannten Kleinmeistern profitierten. Das waren Maler, die zeitgleich mit der wegetechnischen Erschließung der Alpen immer mehr kleinformatige Veduten unter die nun plötzlich auftauchenden Touristen brachten, die auf diese Weise ihr Landschaftserlebnis mit nach Hause nehmen konnten. Solche Werke wurden natürlich auch von den durchreisenden internationalen Künstlern gekauft, die auf dem Weg nach Italien zur Grand Tour die unwirtlichen Alpen überqueren mussten. Und die nun selber wie William Turner den wolkenumwehten Gotthard malten. Der Weg nach Italien ist auch die dramaturgische Erzählschiene dieser exzellenten Ausstellung. Aus dem Dunkel des Gebirgs gelangt man ins italienische Licht, wo es aber nicht nur religiöse Inbrunst und antike Bauwerke gibt, sondern auch gesetzlose Briganten, Wegelagerer, die auf einem Bild von Charles Glaire aus dem Louvre arme Mädchen vergewaltigen. Viel wirkmächtiger aber ist der dunkle Parcours, den Jonas Bayer zu den Seelenlandschaften des beginnenden 19. Jahrhunderts kuratiert hat. Es beginnt mit literarischen Motiven, etwa einer Walpurgisnacht von Martin Disteli, und Schweizer Mythen. Franz Niklaus Königs Telskapelle am Vierwaldstätter See ist ein Meisterwerk atmosphärisch dichter Mondschein-Aquarellistik. Dann malt Charles Glaire gleich die Sintflut, bevor wir eintauchen in die Katastrophen und Transzendenzen des Gebirgs. Und es ist nicht unbedingt der stets auftauchende Grindelwaldgletscher, die gefährliche Via Mala oder die Eiger-Nordwand, die uns in heroischen Versionen etwa von Josef Anton Koch beeindrucken. Es ist auch ein auf 4 Meter lang gestrecktes Panorama vom Wiesenberg des ziemlich unbekannten Samuel Biermann von 1813, das von einer unbestimmten Furcht vor der endlosen Natur erzählt. Die größten Gebirgsmaler aber sind der Genfer François Didet mit seiner über dunkle Felsen fließenden Aare und vor allem Alexandre Calam, bei dem Tannen und Bergstürze, schwarze Wolken und diffuses Licht als Tragödien und Rettungsverheißung inszeniert werden. Jonas Bayer.
Sicherlich ist ein Künstler wie Calam jemand, der uns allein schon durch die Majestätik seiner Bilder umwirft und auch darauf spekulieren ja letztlich diese Bilder. Und Calame hat ja auch wirklich eine internationale Karriere gemacht. Er hat dann auch im Pariser Salon reüssiert.
Umwerfend ist die ganze Ausstellung, vor allem wenn am Schluss auf einer ganzen Wand die Wolkenbilder des Johann Jakob Frey gezeigt werden. Cirrus, Stratus, Cumulus, die Begriffe benennen nur unzureichend, welchen Tanz der Naturphänomene der Maler hier veranstaltet. Dass es da oben etwas Höheres geben mag als im irdischen Jammertale, ist hier kein religiöses Versprechen, sondern vielleicht doch auch naturwissenschaftliches Interesse und gesellschaftliche Utopie.
Seit der Himmel benennbar war, da zählte er zur Landschaft. Eine Ausstellung über die wilde Romantik im Herzen im Kunsthaus Zürich. Christian Gampert war das. Fast Forward, schneller Vorlauf, so heißt das Treffen junger europäischer Regietalente beim Dresdner Theaterfestival. Aber das musste alles mal einen Gang runterschalten, denn Corona-bedingt war nur die Hälfte der ursprünglich geplanten Gastspiele eingeladen worden. Der Teil-Lockdown machte dann auch noch erforderlich, dass die Spielstätten geschlossen wurden und das ohnehin dezimierte Festival damit gänzlich auf die digitale Bühne ausweichen musste. Aber selbst das ging nicht reibungslos. Ein Teil der technischen Belegschaft wurde zu Beginn in Quarantäne geschickt. Was kann da noch bleiben von einem Theatertreffen in Europa, das in den Augen unseres Kritikers Michael Lages eines der herausragenden ist?
Die Hauptrolle hat, wie so oft in diesen Wochen und Monaten, die Webseite des Theaters gespielt. Aufgemöbelt in leicht überambitioniertem Design sollte hier der Kern von Fast Forward gerettet werden, mit durchaus nennenswertem Erfolg. Weil der Dresdner Schauspielintendant Joachim Clement zum Vorstand des Europäischen Theaterverbandes ETC gehört, der European Theatre Convention, versammelt Clements Team immer wieder hochkarätige Gesprächspodien mit europäischer Theaterprominenz und über Theater reden geht ja praktisch immer, auch im Netz und digital. Auch die mehrteilige Lesung des Golem 14 Textes des polnischen Science-Fiction-Philosophen Stanisław Lem gehörte als tägliche Morgenlesung durchaus zu den Highlights des Festivals und bleibt noch länger präsent.
Ich beginne mit einem Gleichnis. Robinson Crusoe hätte, als er sich auf einer unbewohnten Insel wiederfand, zunächst den allseitigen Mangel, in den er geraten war, beklagen können. Sein Kummer aber währte nicht lang. Er begann mit dem, was er vorgefunden hatte, zu wirtschaften und richtete sich am Ende leidlich ein.
Die in Frankreich arbeitende Regisseurin Marion Siefert konnte die mediale Version des eigenen Jeanne d'Arc-Projektes im Livestream zeigen.
Je t'en fous, moi la peste, s'il te plaît.
Mais j'ai plus quoi faire, moi. Je suis toute seule pendant que le con, il est à l'autre bout du monde. Il y a que son boulot qui compte, sa femme et ses gosses. Il en a rien à foutre. J'en peux plus, moi, j'en peux plus.
Mais vas-y, va dormir, je sais pas, moi, vite à vie, merde.
Reales Spiel mischt sich hier mit der Präsentation in einem der sogenannten sozialen Netzwerke. Die Fabel vom aufbegehrenden Mädchen Jeanne wird derweil als Familienstreit erzählt. Jeannes Mutter will nicht hinnehmen, dass sich die Tochter komplett in die Netzpräsenz zurückzieht und quasi zum Avatar ihrer selbst wird. Immer wieder versucht sie von außen Kontakt mit dem Mädchen aufzunehmen, das sich dagegen in zunehmendem Furor zur Wehr setzt. Auch die stählerne Kriegerhand einer mittelalterlichen Ritterrüstung trägt sie schon. All das gerät ein wenig monoman und eindimensional, wird aber immerhin zur starken Studie über den Kampf ums eigene Ich. Und tatsächlich wird am Ende auch Applaus aus dem Theater in Paris gestreamt. Die deutsche Regisseurin Barbara Luchner kommt ohne aus. Im Doppelporträt Boulevard de Dresde, Straßburger Platz, mit Alltagspublikum aus den Partnerstädten Dresden und Straßburg, lässt sie von Sehnsüchten erzählen und stellt Fragen. Was wollen sie voneinander wissen?
Ich würde, glaube ich, auch gerne noch mal so von den StraßburgerInnen wissen, ob die auch so dieses Dilemma haben, wie die Stadt so von außen aussieht oder wie sie sich eigentlich darin fühlen.
Je pense que Strasbourg est considéré comme une ville de nantis, de riches.
Donc also je pense que les autres villes françaises se font une idée fausse halt so de Strasbourg. Nur barock und schön und rechts ist.
Schreibtischlampen im An-Aus-Wechselmodus begleiten die Statements. Und über Schlaglichter auf die Realitäten an den beiden Partnerorten kommen die zwei knappen Videosequenzen auch nicht hinaus. Geplant war natürlich mehr. Der junge polnische Regisseur Grzegorz Jaremko hingegen unterzieht Georg Büchners Wojciech einer radikalen Neudeutung.
Dirigent Tambourmajor, Yes, die Wojtek!
Wojtek ist hier der smarte Sänger einer punkigen Nachwuchsband. Und im Kern des Spiels steht das maskuline Machtgefüge der vier Popkerle unter sich. Und wenn Wojtek den Hauptmann rasiert, macht er sich hier an Bein- und Schambehaarung des dominanten Kumpels in der Band zu schaffen. Keine Geliebte gibt's, nur die Mutter, die den Jungen im Hier und Jetzt zu halten versucht, verzweifelt und vergeblich. Aber ist Wojtek wirklich nur ein Männerspiel? Zweifel bleiben, Jaremkos Fantasie hat allerdings mächtig viel Power. Noch studiert der junge Mann in Krakau, verstörendes Talent hat er schon zur Genüge. Und bislang markiert Jaremko den stärksten Moment dieser Festivalausgabe. Die Dresdner haben vor allem gezeigt, dass es weitergehen kann und muss, auch jetzt und irgendwie.
Sagt Michael Lages über Fast Forward, das Dresdner Festival für junge Regie. Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag, kein Feiertag. In Städten werden Kränze an Mahnmalen und Gedenkorten niedergelegt. Bei einer zentralen Gedenkstunde im Deutschen Bundestag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Totengedenken gesprochen. 75 Jahre nach Kriegsende hat der britische Thronfolger Prinz Charles zusammen mit Steinmeier in der Neuen Wache, der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, einen Kranz niedergelegt. Anschließend war Gedenkstunde. 1952, da hatte Bundespräsident Theodor Heuss das Totengedenken wieder eingeführt. Bevor wir über Neuerungen gesprochen haben, habe ich mit dem Historiker Manfred Hettling, er ist Professor an der Universität in Halle, gefragt. Er hat zum politischen Totenkult in Deutschland gearbeitet und ist Co-Autor einer Studie zum 100-jährigen Bestehen des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Seit wann gibt es dieses Gedenken und was zeigt es für einen Wandel an?
Ja, ich würde zwei Unterscheidungen machen. Zum einen kann man sagen, Tote zu begraben ist Teil menschlicher Kultur und Tote politischer Gewalt zu erinnern ist Teil der politischen Kultur. Und das reicht beides gleichermaßen weit zurück. Und es gibt einen prägenden Unterschied, den kann man in Europa und in den westlichen Ländern um 1800 vermerken. Das ist die Transformation einer eher dynastisch-adligen Kultur, wo der Herrscher als Kriegsherr erinnert wird, zur Erinnerung der Gefallenen im Krieg an sich als Teil einer staatsbürgerlichen Pflicht für die Nation oder für die Revolution. Und das ist die entscheidende Zäsur seit 1800 etwa, die wir haben.
Das ist eine wichtige Unterscheidung, die Sie gerade gemacht haben, denn das bedeutet doch, was Sie sagen, Totengedenken oder soldatisches Sterben, das Erinnern daran, wird in den Nationalstaaten, so wie wir sie kennen, eine öffentliche Angelegenheit.
Richtig, eine öffentliche Anerkennung und gewissermaßen, dass sie sterben lassen, sich totschießen lassen für das politische Gemeinwesen, wird sozusagen anerkennungswürdig und wird dadurch auch gewissermaßen erinnerungspflichtig. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde dessen, was wir Kriegerdenkmal nennen oder Monument aux Morts im französischen oder War Memorial im britisch-englischen Kontext. Und deshalb entstehen diese Formen alle mehr oder weniger seit 1800.
Jetzt stelle ich mal eine Frage, die eigentlich unser Format kolossal sprengt, aber trotzdem, wie hat sich das Totengedenken von 1914, 19 über 1945 und auch 1989 bis heute entwickelt oder weiterentwickelt? Welchen Inanspruchnahmen oder auch missbräuchlichen Inanspruchnahmen hat es unterlegen?
Eine Bemerkung vorab, man muss schon unterscheiden, was in Deutschland stattfindet und was in anderen europäischen Ländern stattfindet. Und Deutschland hat in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wenn Sie so wollen, das Problem, die Herausforderung, dass es A, die zwei verlorenen Kriege gibt, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, und zusätzlich noch die fundamentale Delegitimierung im Zweiten Weltkrieg eben durch den nationalsozialistischen Eroberungs-, Rasse- und Vernichtungskrieg. Und das hat die Erinnerung an die Kriegstoten fundamental verändert in Deutschland und zusätzlich, das ist ein genereller Trend, dass wir seit 1945 haben, eine Aufwertung der zivilen Toten.
Lassen Sie uns über die aktuelle Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2020 kurz reden. Der weitet nämlich das Gedenken, wenn ich das richtig sehe, aus und spricht
auch von den Opfern von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus. Was ist das jetzt? Ist das ein Tribut an die jüngsten Gewaltereignisse der deutschen Geschichte, eine aktualpolitische Konkretion, die über den Tag hinaus hält?
Ja, das ist die Frage. Also ich glaube, es entsteht aus dem Bedürfnis, auf konkrete aktuelle Gegebenheiten einzugehen. Es spiegelt aber auch, ich will es vorsichtig formulieren, bestimmte unglückliche Formulierungen oder Konstruktionen, die im Totengedenken, die der Bundespräsident am Volkstrauertag spricht, enthalten sind. Ich will das an ein, zwei Beispielen verdeutlichen. Sie finden zum Beispiel in der Formel, die in den letzten Jahren auch schon üblich war, finden Sie schon den Hinweis auf Terrorismus. Das heißt, in den letzten Jahren immer, wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung. Insofern ist es ein bisschen unglücklich, glaube ich, dass jetzt aufgegriffen wird, dass nochmal explizit der Opfer von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus, dass das aufgenommen wird. Also es wird ja letztlich nicht präziser, wenn man es wiederholt und verdoppelt.
Das ist eins der Grundprobleme, dass durch Konkretion Universalisierung immer ein bisschen leiden kann.
Ja, und das Grundproblem des bundesdeutschen Totengedenkens ist, es steht einerseits sehr stark unter dem Banner des Universalismus. Eben die Eingangsformel lautet, wir denken an die Opfer von Gewalt und Krieg. Früher hieß es von Krieg und Gewalt. Aller Völker, also gewissermaßen, wenn Sie mir verzeihen, wenn man es salopp formuliert, Tote aller Länder, vereinigt euch, das schließt natürlich diejenigen, die getötet haben und dann durch andere Kontexte umgekommen sind, ein. Und dadurch ist eine Unpräzision eingeschlossen, die man dann danach wieder durch konkretere Formeln versucht zu kompensieren.
Ja, das ist ein guter und wichtiger Hinweis, denn wir tun uns sehr schwer damit. Ich entsinne mich, dass wir vor vielen Jahren mal zueinander gefunden haben in einem Gespräch, als wir festgestellt haben, dass, ich glaube, Verteidigungsminister Jung war es, etwas verdruckst, eine Gedenkhalle, eine rechteckige, goldene, offene, auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums, glaube ich, gebaut hat, ohne dass es einen öffentlichen Diskurs darüber gab. Das ist bei uns immer eine schwierige Angelegenheit.
Ja, und also das ist so ein spezifisch deutsches Problem. Man kann es auch daran verdeutlichen, wenn Sie sich die Formel des toten Gedenkens, die eben seit, Sie finden Formeln von Trauern und von Gedenken. Was Sie nicht finden, ist Ehren, also die klassische Form der soldatischen Anerkennung. Und diese einschließende Formel haben Sie, wir trauern um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, um die Opfer von Terrorismus, um politische Verfolgung, um die Bundeswehrsoldaten und andere Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren. Was dadurch nicht thematisiert wird, ist die klassische Unterscheidung im Deutschen von Opfer für und Opfer von oder im Englischen Sacrifice und Victim. Das eine ist ein aktiver Einsatz und das andere ist ein passives Erleiden. Das ist in Deutschland in der Auseinandersetzung vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg entstanden und das ist ein Dilemma, was meines Erachtens auch den Einsatzkräften der Bundeswehr in Auslandseinsätzen, aber auch etwa Angehörigen der Polizei und dergleichen nicht gerecht wird. Und das ist ein Dilemma und das führt dann zu sozusagen Folgeerweiterungen dieser Totengedenkformel.
Und man kommt, wenn man Pech hat, dahin, wo man eigentlich nicht hin will, nämlich in eine Hierarchisierung oder in eine Benennung von Opfergruppen, wo man immer irgendjemanden vergisst.
Richtig. Und letztlich könnte man überlegen, ob man nicht genauer thematisieren wollte, trauern. Und trauern kann ich sehr universell um Menschen, die ums Leben gekommen sind. Gedenken ist schon sozusagen eine bestimmte Dimension und Ehren ist wiederum eine Teilgruppe. Und sozusagen vielleicht wäre es überlegenswert, diese Gedenkform einmal systematischer zu überarbeiten, um letztlich auch der Situation gerecht zu werden, wenn der demokratische Souverän Streitkräfte ins Ausland schickt, das ist was anderes, als wenn wir ja völlig zu Recht zivile Opfer von Terror, von Gewalt im Innern erinnern. Aber systematisch sind das unterschiedliche Ebenen.
Zum politischen Totenkult in Deutschland am Volkstrauertag. Manfred Hettling, Professor in Halle für Geschichte, war das. Reichskanzler Otto von Bismarck, der lud 1884 zur Westafrika-Konferenz nach Berlin am 15. November. begann sie vor 136 Jahren. Und es ging um die Frage, wer darf den Kontinent wo unter seine Gewalt bringen. In Berlin wird heute ein Projekt eröffnet, das sich mit den Folgen dieser Konferenz beschäftigt. Dazu mehr in den Kulturmeldungen, jetzt mit Mascha Drost.
Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt. So heißt ein neues Projekt, das heute mit einer dekolonialen Afrika-Konferenz eröffnet wird. Man will die deutsche und Berliner Kolonial- und Widerstandsgeschichte thematisieren und sich mit den Nachwirkungen auf die Gegenwart auseinandersetzen, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Berlin. Im Deutschlandfunk Kultur sagte eine der Organisatorinnen der Konferenz, Nadia Ufati Al-Azhar:
Es geht um die Geschichte von Orten, von Institutionen. Es geht um die Inhalte in Medien, in Schulbüchern, überhaupt in jeder Art von Wissensarchiv, was letztendlich auch wurzelt im Kolonialen, wie wir Sprache benutzen, was für Konzepte wir haben, wie unser globales Wirtschaftssystem aufgestellt ist und so weiter.
Das Thema habe in den letzten Jahren zusehends an Bedeutung gewonnen, so Nadia Ufati Al-Azhar weiter. Man müsse allerdings aufpassen, dass die Diskussion nicht um ihrer selbst willen geführt werde und man sich über die genaue Bedeutung des Wortes dekolonisieren und seiner konkreten Folgen klar werde.
Obwohl dieses Wort ja mehr und mehr auch im öffentlichen Diskurs geführt wird, ist es nicht ganz klar und das schließt uns ein, wie das eigentlich gehen soll und was das eigentlich wirklich bedeutet. Mhm. Und deswegen nähern wir uns auch diesem Begriff mit einer bestimmten Vorsicht und Bescheidenheit. Nicht, dass das so eine Modeerscheinung wird oder ein sexy Begriff, der irgendwann inhaltsleer wird, sondern es geht tatsächlich darum, sich wirklich mal Gedanken zu machen, okay, Dekolonisierung, wie soll denn eigentlich eine 500-jährige Gewaltgeschichte jetzt einfach hoppla hopp, ja irgendwie abgeschafft werden, das geht halt nicht.
Und darüber nachdenken kann man seit heute in Berlin in einem neuen Debattenraum. Ein neues Netzwerk, etwas anders geartet allerdings, wollen Wissenschaftler gründen, die aufgrund ihrer Thesen und Meinungen meinen, unter Druck zu geraten. Das berichtet die Welt am Sonntag heute. In den vergangenen Jahren hätten sich nach Angaben der Zeitung Fälle gehäuft, in denen Wissenschaftler daran gehindert wurden, sich wie geplant zu äußern. Wissenschaftler beklagten mangelnde Meinungsfreiheit an Universitäten und eine Kultur des ängstlichen Rückzugs, politischen Druck und Einschüchterung. Oft genüge bereits der Verdacht, sich mit Thesen und Arbeiten nicht der Kollegenmehrheit anzuschließen, um unter Druck zu geraten. Das sagte der Hamburger Rechtsphilosoph Reinhard Merkel der Zeitung. Abweichler würden häufig als Bedrohung wahrgenommen, nicht als Bereicherung. Das Wissenschaftsministerium im Südwesten will bildende Künstler in Zeiten der Corona-Pandemie unterstützen und verdoppelt, einem Zeitungsbericht zufolge, seine Mittel für den Ankauf von Kunstwerken. Damit könnten die staatlichen Museen bis Jahresende rund 200.000 Euro ausgeben für die Kunstsammlung des Landes. Außerdem würden 100.000 Euro für Kunstankäufe für nichtstaatliche Museen bewilligt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Mascha Drost. Einige hundert neue Festnahmen in Belarus nach den Demonstrationen am Wochenende. Das ist ein Thema in den Informationen am Abend, die Sie gleich hören. Das war Kultur heute mit Michael Köhler. Ihnen einen guten Abend.